Wir betrachten miteinander im Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Wir sahen, dass Jesus dort als die Personifizierung Gottes schlechthin uns gezeigt wird, überhaupt, wenn die Gemeinde ermutigt werden sollte, gerade in der Situation, in der Kolosse die Gemeinde lebte, dann ging es immer darum, in dieser ganzen Götterwelt, die umgeben war, wo die Gemeinde umgeben war und die Leute aus dieser herausgekommen sind, herauszustellen, wer Jesus ist. Das waren religiöse Menschen, die zum Glauben gekommen waren. Das waren nicht die säkularisierten Menschen, die wir heute haben, die vielleicht noch irgendwo wissen, dass es Religion gibt, sondern es waren Menschen, die im Glauben leben, aber an einen anderen Gott glaubten. Oder andere Götter, das werden wir noch sehen. Verschiedene Götter hatten. Und jetzt haben sie Jesus kennengelernt. Und jetzt geht es darum, dass sie verstehen, dass Jesus der wahre Gott ist. Und so beschreibt Paulus, dass Jesus die Darstellung Gottes ist, das Ebenbild. Wer Jesus sieht, so sagt es Jesus selbst, der sieht den Vater. Wer Jesus begegnet, begegnet Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Jesus, das war ein weiterer Gedanke, existierte bereits, bevor die sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen wurde. Vielleicht können Sie sich jetzt erinnern, wenn Sie dieses Bild sehen. Diese Bilder sind nur immer ein Versuch, etwas. Also hier haben wir dieses Aquarium, nehmen wir, dass das ein Bild für die Welt ist. Nehmen wir auch, dass das ein Bild für die sichtbare und unsichtbare Welt ist. Und Jesus steht wie dieser Mann dieser Dimension gegenüber. Er ist nicht Teil von ihr, sondern er hat sie erschaffen. Das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht von dieser Welt, er war bevor alles erschaffen wurde, war er. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, sagt Paulus. Das heißt, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann bringen wir ihnen nichts Fremdes. Und das ist ganz wichtig für unser missionarisches Wirken, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir rufen sie, wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen, zu dem sie schon vom Schöpfungs- und Rechtes wegen gehören und bringen ihnen den, der als Ursprung und Ziel ihres Daseins schon längst ihre eigentliche Heimat ist. Also wenn wir Jesus verkündigen, verkündigen wir nichts Fremdes, nichts Unheimliches, sondern wir verkündigen eigentlich die wahre Heimat des Menschen, die wahre Herkunft. So haben wir auch gesehen, dass jeder Mensch aus der Kraft Gottes lebt. Alles besteht in ihm, in Jesus. Jeder Mensch lebt aus der Kraft Gottes. Nur, ich kann aus der Kraft Gottes gegen Gott leben. Aber dass ich lebe, ist ein Geschenk Gottes. Ist eine Gabe Gottes. Jedes Menschen mag er Gott anklagen, wie er will. Er lebt aus der Gnade Gottes. Ich habe das verglichen mit Kindern. Unsere Kinder, die sind geboren, weil ich lebe und weil meine Frau lebt. Wären wir beide nicht, wären meine Kinder nicht. Die Kinder leben, weil ich lebe. Ihr Ursprung liegt mitbegründet in mir. Und jetzt können sie ihr Leben führen in Einklang mit mir. Oder sie können sich gegen mich auflehnen und können mich bekämpfen. Sie können mich sogar umbringen, das gibt es auch, Kinder, die ihre Eltern umbringen. Aber im Grunde genommen, dass sie das überhaupt können, auch gegen mich leben, verdanken sie mir selbst. So ist es mit Gott. Wenn wir Menschen das Evangelium verkünden von Jesus Christus, verkündigen wir ihnen ihre eigentliche Herkunft, dort, wo sie verbunden werden, ihre wirkliche Heimat. So. Das war die letzte Botschaft Also das war jetzt nicht die von heute. Ich habe die jetzt nur zusammengefasst. Jetzt erinnern Sie sich vielleicht an diesen Abschnitt und ich möchte jetzt weiterlesen und zur Vertiefung auch nochmals die Verse mitlesen vom letzten Abschnitt. Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Christus in allem der Erste. Das heißt nicht wie in einem Rennen, dass er immer als Erster durch die Ziellinie geht, sondern das heißt, dass er eine hervorragende, herausragende Stellung hat, die sonst niemand einnimmt. Und wenn wir erfasst haben, dass Jesus vor der Erschaffung existierte, dass er Urheber der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist, wenn wir verstanden haben, dass er die zentrale Persönlichkeit dieses Universums darstellt, dann hören wir jetzt, wenn Paulus hier sagt, im Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und man könnte es noch anders sagen, gerade er ist das Haupt des Leibes und der Gemeinde. Hört ihr das? Der Gott des Universums, der alles geschaffen hat, der ist das Haupt der Gemeinde Jesu. Also ich weiß nicht, vermutlich denken Sie, was macht jetzt der? Das ist jetzt gar nichts Besonderes. Aber das ist wirklich etwas Besonderes. In der damaligen Welt gab es sehr viele Götter. Die hatten verschiedene Namen, die hatten verschiedene Zuständigkeiten. Und jetzt ist ja hier, dass Paulus sagt, Jesus ist der Gott der Welt. Des Universums, unabhängig, ob Gemeinde oder nicht. Und dann könnte es sein, dass im Denken der Gemeinde, der Leute damals, die Christen die Gottheit aufteilten. Der Gott der Welt ist etwas Besonderes und dann gibt es noch einen Gott der Gemeinde. Paulus sagt, nein, nie und nimmer. Das kommt aus eurem alten Denken. Es gibt keine Götterwelt, keine Zuständigkeit von Göttern, sondern es gibt nur einen Gott. Der Gott des Universums ist gleichzeitig der Gott der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ob wir diese tiefe Bedeutung wirklich verstehen können. Ich versuche einen schwachen Vergleich, der uns aber vielleicht ein wenig hilft, hier auf die Sprünge zu kommen. Diese unfassbare Tatsache vielleicht etwas zu begreifen. Nehmen wir jetzt Bill Clinton. Ich nehme ihn jetzt nur, weil er als der mächtigste Mann dieser Welt gilt. Vielleicht gibt es noch andere Mächtige, Sie können auch einen anderen nehmen, wenn ein anderer sympathischer ist. Einfach ein absolut mächtiger Mensch, den fast alle kennen. Und dieser Bill Clinton, der würde zu uns in die Gemeinde kommen. Und zwar nicht nur zu einem Besuch, sondern er würde zu uns gehören. Er würde immer sagen, klar, das ist meine Gemeinde, das gefällt mir, das sind meine Geschwister, mit denen verstehe ich mich sehr gut, ich fühle mich ganz persönlich verbunden mit ihnen. Ich kann Ihnen garantieren, Ihr Selbstbewusstsein würde Sprünge machen. Wenn Sie sagen könnten, mit dem Bewusstsein leben, bei uns geht ein und aus der mächtigste Mann der Welt und der zählt sich sogar noch zu uns. Und wenn ich dann meine Gemeinde beschreibe, würde ich dann so in einem Nebensatz sagen, ja, so eben Bill Clinton, der ist dann auch bei uns. Ich bin per Du mit ihm. Ob Sie das wollen oder nicht, ob das geistlich ist oder nicht, Sie wären bestimmt ein bisschen stolz. Obwohl das schwierig wäre. Ein amerikanischer Präsident hat das mal versucht, in einer baptistischen Gemeinde weiterhin ein- und auszugehen und dort die Gottesdienste zu besuchen. Und jedes Mal, wenn der kam, dann war die ganze Kirche umringt von Sicherheitspersonen, Hubschraubern, die um diese Kirche kreisen, dass die Sicherheit des Präsidenten gehalten wird. Und dann musste dann die Gemeinde sagen, das ist vielleicht doch nicht geeignet für die Gottesdienste. Aber wie viel mehr müssen wir staunen und dürfen uns freuen und dürfen auch im guten Sinn stolz sein, dass der Schöpfer selbst, der unbeschreiblich mächtiger ist als Clinton, dessen Macht keine zeitliche Einschränkung kennt, mitten unter uns ist. Dass er deutlich sagt, ich verbinde mich mit dem Leib Jesu. Ich bin das Haupt. Diese kleine Schar von Gläubigen, zu denen zähle ich mich, diese, die verlacht und verfolgt werden, zu denen will ich gehören, weil ich ihr Haupt bin, ich, der Herr des Universums. Den Ephesern sagt Paulus das in aller Deutlichkeit, alles hat Gott ihm unterworfen, ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib, er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er lebt in der Gemeinde Jesu mit seiner ganzen Fülle. Jesus ist das Haupt. Und das ist eigentlich das Durchschlagende an diesem Text. Dass Paulus diese beiden Dinge verbindet, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist auch das Haupt der Gemeinde Jesu. Es gibt keine Viergötterei, sondern alles ist in Jesus. Er ist das Zentrum. Gemeinde ist nicht ein Verein von Leuten mit gemeinsamen Interessen. Sie kommt nicht durch den Willen und die Qualität ihrer Mitglieder zustande. Gemeinde ist nicht aus eigenem Entschluss entstanden, dass sich Leute zusammentun und dann Jesus wählen. Gemeinde ist ein lebendiger Leib, der durch Jesus Christus untereinander verbunden ist. So sagt Paulus im Verlaufe dieses Briefes, Christus der Herr, über alles, der über alles ist und das Haupt des Leibes der Gemeinde, von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen Größe emporwächst, wie es Gott gefällt. Vielleicht kennen einige dieses Bild vom Bibellesebund. Sie sehen hier ganz verschiedene kleine Menschen an diesem Leib. Und das Haupt, von dem aus alles geht, mit dem alles verbunden ist, das ist Jesus Christus. Das Haupt ist das Bild der Steuerung. Der Gedanke, von da gehen die Impulse aus. Gemeinde ist in erster Linie eine Körperschaft, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen Glieder in enger Verbindung mit dem Haupt Jesus Christus stehen. Gemeinde ist nie und nimmer eine Institution. Das haben wir auch eingangs gehört. Obgleich wir dazu neigen, eine Institution daraus zu machen, wir neigen dazu, alles zu institutionalisieren. Wir neigen dazu, für alles Reglemente zu machen. Für alles Ausschüsse zu gründen, die überlegen, wie alles festgelegt ist. Ich weiß, Reglemente braucht es, ich weiß, Statuten braucht es. Ich weiß, dass es das alles braucht und dass es manchmal nötig ist. Doch weiß ich auch, dass die Gefahr darin steckt. dass wir nicht mehr Jesus fragen, was wir in dieser und jener Situation tun sollen, sondern wir holen das Reglement und dann ist es klar. Aber das Reglement ist vielleicht 10 Jahre alt. Jesus ist aktueller. Wir neigen zur Verreglementierung, zur Institutionalisierung der Gemeinde. Das ist tödlich für Gemeinde und tödlich für den Leib Jesu. Weil Jesus ist das Haupt. Und wir sind vom Haupt her miteinander verbunden. Nicht durch unsere Reglemente, nicht durch unseren Namen. Nicht durch FWG Zürich Helvetiaplatz, sondern durch unser Haupt, Jesus Christus. Das verbindet uns. Er ist das Verbindende. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns so einengen mit Schemen und Sitzungen und Reglementen und Verordnungen, dass wir keine Zeit mehr haben, mit unserem Haupt Jesus Christus in einer Verbindung zu sein. Und dass wir nicht mehr von ihm geführt werden, sondern von unseren Reglementen, die vielleicht mal gut und wichtig waren. Ich habe nichts gegen Reglemente. Die waren vielleicht mal gut und richtig, aber das Reglement ist nicht unser Glaube. Unser Glaube ist die Beziehung zu unserem Schöpfer, der lebt und die Bibel gebraucht, wenn es um die Gemeinde Jesu geht, keine statischen Begriffe, sondern lebendige Begriffe, lebendige, eben vom Leib. Er ist der, das Haupt des Leibes, das lebt, Gemeinde Jesus muss leben, nicht ersticken. Und genauso wie er von allem Anfang an war, so ist er auch der Erstgeborene von den Toten. Oder wie Paulus den Korinthern schreibt, nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, als der Erste auf und als der Erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Hier macht ja Paulus auch in Kolossen darauf aufmerksam, er ist der Erstgeborene, also der Erste, der auferstanden ist. Und jetzt kommt nicht in der Folge der Nächstgeborene, der nächste Christ, der gestorben ist, ist dann in der Folge wieder auferstanden, sondern die Bibel lehrt uns, dass wenn Jesus wiederkommt, wir diese Auferstehung erleben werden. Gemeinde Jesu, auch wieder etwas Lebendiges, ist eine wartende Gemeinde, die auf die Wiederkunft Jesu wartet. Und wenn Jesus kommt, geschieht diese Auferstehung und dass Jesus auferstanden ist. Das ist die Gewähr dafür, dass das Leben, das ewige Leben eine Tatsache ist. Wenn man fragt, warum weißt du, dass du auferstehen wirst, dann gibt es nur eine Antwort. Wissen Sie welche? Jesus ist auferstanden. Paulus sagt, wäre Jesus nicht auferstanden, könnt ihr alles mit eurem Glauben vergessen. Dann gibt es keine Auferstehung, dann gibt es kein ewiges Leben. Aber weil Jesus auferstanden ist und wir ihn gesehen haben, das ist das Zeugnis der Apostel, wir haben ihn gesehen, so bezeugen wir, dass das Leben wirklich da ist. Als erstes wurde Christus vom Tod auferweckt, wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Nun kann man fragen, wieso ist das eigentlich alles so? Warum hat Jesus so eine zentrale Stellung? Warum hat Gott nicht so eine Vielfalt geschaffen, wenn es jetzt um Jesus geht, wie er das in der Natur gemacht hat? Große Vielfalt. Warum Jesus? Warum ist er so zentral? Warum ist er so wichtig? Anders könnte man doch auch gut und recht leben. Das ist eine Frage, wo sich viele daran stoßen. Warum denn nur Jesus? Warum immer Jesus? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus in allem der Erste. Warum nicht mehrere? Der Paulus gibt eine schlichte Antwort, die mir gefällt und die uns genügen sollte. Er sagt, denn es gefiel Gott, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Es hat Gott gefallen. Und wenn mich jemand fragt, ja, warum ist denn das mit Jesus so? ist meine Antwort immer, es hat Gott gefallen. Wer hat denn die Welt erschaffen? Wer hat uns Menschen gemacht? Und wenn er das gemacht hat, warum soll er dann nicht das so halten? Warum soll er, das wäre ja auch kompliziert, stellen Sie sich vor, die ganze Götterwelt ist völlig kompliziert, bis man mal weiß, wer für was zuständig ist und immer an den Richtigen kommt. Übrigens lebt diese Mentalität in den Heiligenverehrungen weiter. Da muss man immer wissen, welcher Heilige für was zuständig ist. Gott hat es gefallen, alles, die ganze Fülle in Jesus Christus zu vereinen. Es gibt also eine Stelle in der Welt, wo wirklich Gott in seiner ganzen Fülle wohnt, und das ist Jesus Christus. Insofern lehnt die Bibel allen Synkretismus ab. Synkretismus ist Religionsvermischung. Man vermischt alles ein bisschen. Das sind dann die Aussagen, ja, ist ja immer überall derselbe Gott. Wir haben von Erich Signer gehört, dass es da in den Religionen ganz unterschiedliche Prägungen gibt. Und es ist nicht überall derselbe Gott. Das kann man nachweisen. Wir leben in einer Gesellschaft, die absolute Wahrheit ablehnt und jede Meinung als gleich wahr oder als nicht wahr akzeptiert. Der Pluralismus, diese Vielfalt, hat uns eine sehr verwirrte Kultur geschaffen. Das Problem ist nicht, dass unsere Gesellschaft an nichts glaubt. Das ist kein Problem. Sondern, dass sie alles glaubt. Synkretismus und nicht Skeptizismus sind unsere größten Feinde, die größten Feinde des Evangeliums. Nicht mehr die Kritik, das ist vorbei, die 68er Jahre sind vorbei, wo man sich mit der Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Jetzt geht es um das gute Lebensgefühl. Was kann mir helfen? Es geht darum, dass wir uns nicht wehtun, auch in unseren Meinungen nicht. Und es geht darum, dass wir einfach alles glauben. Wenn dir das gut tut, dann ist das gut. Und wenn dir das gut tut, dann freue ich mich für dich. Aber wir weigern uns, oder die Gesellschaft weigert sich, absolute Wahrheiten anzunehmen. Und Gott hat es gefallen, das so zu tun, trotz dem 20. Jahrhundert. Die ganze Fülle in Christus wohnen zu lassen. Alles in Jesus zu vereinen. Und durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer heilvollen Einheit verbinden, Vers 20, wo es heißt, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Aber nur schon das Wort Versöhnung kann der moderne Mensch heute nicht mehr viel anfangen. Sich in zwischenmenschlichen Beziehungen weiß jeder Mensch, dass Versöhnung etwas Gutes und Sinnvolles und Wertvolles ist und man dankbar ist, wenn man davon profitiert. Aber die Wichtigkeit der Versöhnung in Bezug auf Gott, das ist eher eine suspekte Angelegenheit. Obgleich wir stets die Folgen der Gottlosigkeit und Bosheit der Menschen vor Augen haben, erkennen wir darin nicht das Problem des Menschen, vielmehr wagt sich der Mensch, seine Stimme gegen Gott zu erheben, warum er denn das alles so zulässt. Ich kann einen erschlagen und nachher Gott fragen, warum er das zugelassen hat, dass ich den erschlagen habe. Etwa so verhalten wir uns gegenüber Gott. Das ist heute nicht überall so und war auch nicht zu allen Zeiten so. Als der Brief geschrieben wurde, empfand man die Kluft zwischen Mensch und der Gottheit viel schmerzlicher, als wir das heute in unserer Gesellschaft tun. Versöhnung war ein wichtiges Thema, Rechtfertigung. Im Einklang mit Gott zu leben und im Frieden war etwas Anstrebenswertes. Deshalb hat man auch die Götter verehrt. Aber es hängt nicht davon ab, ob sich der Mensch schuldig fühlt, ob er sich dessen bewusst ist, dass er Versöhnung nötig hat. Wichtig ist, ob der Mensch schuldig ist und der Versöhnung bedarf. Das ist entscheidend. Was ich subjektiv empfinde, heißt noch lange nicht, dass das wahr ist. Das ist auch ein Betrug, den wir immer wieder verfallen. Wir meinen, was wir empfinden, dass das immer wahr sei. Ich habe mal eine Sendung gesehen über Menschen, da ging es ums Auge. Ich war sehr erstaunt, wie viel Prozent von unserem Sehvermögen zusammen konstruiert wird. Wie wenig eigentlich unser Auge direkt wahrnimmt. Dann war mir auch klar, was dann unsere Illusionisten, wie die arbeiten. Die können unser Auge überlisten. Wir meinen immer, was wir sehen und was wir fühlen und was wir denken, das sei die absolute Wahrheit. Das ist ein großer Irrtum. Die Frage ist nicht, ob ich mich schuldig fühle. Genauso wenig ist die Frage, ob ich mich krank fühle. Die Frage ist, ob ich schuldig bin oder ob ich krank bin. Und das läuft manchmal auseinander. Die Bibel lässt keinen Zweifel offen, dass wir jeder Mensch der Versöhnung bedarf. Das ist die ganz konkrete Frage an dich. Bist du mit Gott denn versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Paulus schreibt hier ja, und er, Gott, versöhnte durch ihn, Jesus, alles mit sich, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Bist du mit Gott versöhnt? Für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Durch das Blut am Kreuz heißt, dass er sein Leben für dein Leben gab. Dass er die Strafe, die du verdienen würdest, auf sich genommen hat. Jesus kam, weil wir in Auflehnung gegen den Schöpfer leben, damit wir mit Gott versöhnt werden. Das heißt, er kam nicht, um neue Religionsstifter zu werden. Er kam, weil er Frieden wollte, weil er Frieden ermöglichen wollte zum Vater. Im Johannesevangelium steht, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Nur wer an Jesus glaubt, wer sich durch Jesus mit Gott versöhnen lässt, der bekommt ewiges Leben. Das Gegenstück vom ewigen Leben ist nicht kein Leben, sondern ewiger Tod. Ewig leben wir alle. Ewiges Leben ist ein Begriff der Qualität, nicht der Quantität. Ich kann Ihnen auch garantieren, im Himmel ist es auch nicht langweilig. Wenn vielleicht jemand den Eindruck hat, ich möchte gar nicht ewig leben, weil im Himmel ist langweilig. Ist nicht langweilig, kann ich Ihnen garantieren. Viel weniger langweilig als hier. Es steht in der Bibel, wir werden Gott dienen und wir werden regieren, wir haben zu tun. Und die meinen, wir werden nur singen von morgen bis abends im Himmel, die müssen die Bibel etwas genauer lesen. Es ist nicht langweilig. Ewiges Leben ist ein Begriff der Qualität und nicht der Quantität. Sie leben ohnehin ewig. Ihre Persönlichkeit kennt kein Ende. Ich werde der Jürg bleiben, auch wenn ich gestorben bin. Die Frage ist nur, ob ich im ewigen Tod oder im ewigen Leben bin. Und ich bekomme ewiges Leben, indem ich durch die Änderung meiner Einstellung, also indem ich meine Einstellung ändere, die Bibel nennt das Buße. Dass ich mich von meinem sündigen Leben abwende und mich Jesus zuwende. Dass ich zugebe, dass ich eben auf dem falschen Dampfer gefahren bin, falsche Einstellungen hatte, falsche Überzeugungen von Gott. Mit einem einfachen Gebet können Sie mit Jesus in Kontakt treten. Sie können mit ihm sprechen, wie Sie mit einem Menschen sprechen würden. Sie brauchen keine heilige Sprache, Sie brauchen kein besonderes Wörterbuch. Sie können Zürich-Dialekt oder Sie können Chinesisch oder Japanisch oder Hochdeutsch. Einfach so, Gott versteht alle Sprachen. Und Sie können ganz normal sprechen, so wie Sie vielleicht mit mir sprechen würden. Wenn Sie dann sagen, dass Sie verstanden haben, dass Sie Versöhnung brauchen, dass Sie glauben, dass Jesus das für sie getan hat am Kreuz. Und dass sie weiterhin jetzt an der Seite von Jesus durchs Leben gehen wollen, dann bekommen sie neues Leben. Und über das Sterben hinaus wird das Bestand haben. Und sie werden einen Frieden kennenlernen, der alles übertrifft, was diese Welt je an Frieden bieten könnte. Gerne bin ich bereit, Ihnen da zu helfen, und wenn Sie Fragen haben, das noch weiter zu erklären, Sie können mich gerne ansprechen. Christus in allem der Erste. Er hat in jeder Beziehung eine hervorragende Stellung. Er steht über allem, er steht vor allem. Er hat die Welt erschaffen. Er hat für uns die Erlösung erschaffen. Er ist auferstanden als Erster. Und er gehört zur Gemeinde Jesu. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und das ist eigentlich der Triumph dieses Abschnittes. Und gerade er ist das Haupt der Gemeinde. Gott hat es eben gefallen, dass in Jesus die ganze Fülle ist. Und mir gefällt das auch. Wie kompliziert wäre unser Glaube, wenn wir noch viele Götter berücksichtigen müssen. Aber Gott hat alles vereint in Jesus Christus. Und wir wissen immer, von wem wir sprechen sollen. Wir können keinen Fehler machen. Ich kann nie den falschen Gott nehmen, wenn ich mit jemandem spreche. Ich habe nur einen. Und der genügt, weil die ganze Fülle in ihm wohnt. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob Christus auch in unserem Leben, in unserem Denken diesen Platz hat. Ist er der Erste, der Wichtigste? Ich bete. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Alles, was du auf dich genommen hast. Ich möchte danken, dass wir auch sehen, wie du eine hervorragende Stellung hast. Du bist, so wie es die Bibel sagt, Herr über allen Herren und König über allen Königen. Aber nicht nur das, du bist sogar Herr unserer Gemeinde. Und wir wollen immer mehr lernen, auf dich zu sehen. Wir wollen wachsam sein, dass wir als Gemeinde nicht einfach zu einer Institution verkommen mit hundert und tausend Reglementen und Vorschriften, sondern wir möchten eine Gemeinde sein, die mit dir in Verbindung steht, ganz eng, die dich fragt, die dich ehrt, die nach deinem Willen sucht. Eine Gemeinde, die auf dich wartet, im Wissen darum, dass du wiederkommst. Wir möchten wirklich in einer lebendigen Beziehung zu dir sein. Wir möchten unseren Glauben nicht einfrieren und archivieren, sondern wir möchten mit dir leben Tag für Tag. Amen.